24.06.20:20 Uhr. Ich sitze hier Ewigkeiten in der Sonne, nur damit wir die gerade Uhrzeit treffen.
Das jetzt nicht.
Nein. 10 Sekunden
muss ich noch warten. Du sitzt Ewigkeiten in der Sonne, weil du vorher nach Möglichkeiten gesucht hast, nicht in der Sonne zu sitzen.
Ja.
Bist du auf die Idee gekommen, dass du kannst dich einfach umdrehen?
Ja. Ich bin so ein, ich findest du auch, ich bin so manchmal so ein Blitzmerker.
Ja.
Ja? Begründe mal.
Naja, bist du auf die Idee gekommen, über den Zaun, der hier steht, in der Decke zu hängen, damit die Sonne nicht mehr durchscheinen kann.
Mhm.
Du bist auf die Idee gekommen, dich weiter zurückzusetzen oder weiter nach rechts oder weiter nach links, um irgendwie vorübergehend aus dem Winkel der Sonne zu rücken, beziehungsweise in den Schatten. Bist du dann gemerkt, dass die Sonne sich ja noch bewegt und dadurch immer neue Orte in die Sonne rücken. Wir haben hier ungefähr ja, so 20 Minuten gesessen und dann am Schluss hast du dich selbst halt um 45 Grad gedreht und jetzt scheint dir die Sonne auch nicht mehr ins Gesicht.
Hm.
Ja.
Und was das für ein turboschneller Entscheidungsprozess auch in meinem Gehirn war. Du konntest dem gar nicht so schnell folgen insgesamt, oder?
Erfordert.
Ja. Ich weiß gar nicht, müssen wir da nochmal darauf hinweisen, dass wir in einem anderen Umfeld sitzen heute?
Auf unserer Terrasse.
Ja. Das bedeutet, man könnte ein wenig Vögelgezwitscher im Hintergrund haben zum Beispiel. Und vielleicht kommt gleich auch nochmal jemand ganz spontan auf die Idee, den Rasen zu mähen oder so. Das könnte ja,
unmöglich.
Könnte ja auch noch passieren. Ja. Wir wollen zurückblicken und haben geendet, oder wir brauchen, nee, ich weiß gar nicht mehr, wo wir geendet haben, aber ich weiß, wo wir wieder anfangen wollten. Du bist, glaube ich, den Tag nach der letzten Aufnahme zum Kolloquium gefahren.
Ja.
Ja? Willst du davon mal erzählen und vielleicht auch gleich überleitend einfach mal so die letzten Abi-Wochen so ein bisschen Revue passieren lassen?
Ja, also ich hatte ja jetzt noch die beiden mündlichen Prüfungen, neben den schriftlichen, die schon zu Ende waren. Und das waren ja einmal Geschichte und einmal das Kolloquium für meine besondere Lernleistung. In meiner besonderen Lernleistung habe ich ja mein Forschungsprojekt zur Chaostheorie verarbeitet, eine große Arbeit dazu geschrieben und halt eine Präsentation vorbereitet, die ich dann eben in einem Kolloquium präsentieren und verteidigen musste und Fragen beantworten musste. Das war eine Prüfung. Und das war auch meine erste mündliche Prüfung praktisch. Und es war ja mehr oder weniger Heimspiel, wenn man mal in der Sprache bleibt, weil ich wusste ja, also es ist ja gar nicht möglich, dass irgendwer, der in dem Prüfungsausschuss sitzt, sich besser mit dem Thema auskennt, mit dem ich mich 10 Jahre lang beschäftigt habe, als ich. Das ist ja unrealistisch, das geht gar nicht. Von daher bin ich da mit recht wenigen Sorgen reingegangen. Ganz im Gegenteil, das eher so als auch ein bisschen spaßigen Anlass so gesehen, über mein Thema halt zu sprechen und Leute zu haben, die mir zuhören und die mir ja interessierte Fragen stellen müssen, weil es ihre Aufgabe ist.
Okay. Und du hattest den Eindruck, diese interessierten Nachfragen, die hat man sich auf die Schnelle über ChatGPT gezogen? Nee. Oder ich meine, wenn es so ein spezifisches Thema ist, ist es ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, erstmal das Verständnis zu haben. Wie viel Zeit vorher bekommen die arbeiten oder wie viel Zeit haben die sich damit zu beschäftigen?
So ein paar Wochen schon.
So ein paar Wochen. Und für wie viel, weißt du, für wie viele die dann in dem Fall sich auf so eine Frage, auf so ein Kolloquium vorbereiten?
Also BLL hatte jeder von den Prüfern nur eine dieses Jahr. Okay. Müssen halt auch noch viele andere mündliche Prüfungen leiten.
Ja gut, klar.
Aber so eine Arbeit, ich meine, die Arbeit hatte knapp 60 Seiten.
Mhm.
Die konnten sie halt lesen und konnten dementsprechend sich auf Fragen vorbereiten oder halt recherchieren. Wobei man dann letztlich 10 Minuten hat, um Fragen zu stellen. Also so ganz.
Ja, aber um kluge Fragen zu stellen, meine ich, ist es ja dann schon was anderes, ob ich mich auf eine mündliche Prüfung vorbereite, wo das Thema vorher klar ist, oder ob ich mich in den Thema, was mir ja eigentlich mehr oder weniger dann vorgesetzt wird, in unterschiedlichsten Bereichen, aber dann doch sehr tief mich so weit beschäftigen muss, dass ich dann eine vernünftige Frage dazu stellen kann. Das meinte ich
jetzt. Ja, das ist schon, also hatten ja schon Juries bei Wettbewerben von Jugendforschung, wo man ganz klar gemerkt hat, dass da haben sie sich übernommen mit 16 Projekten, in die sie sich so tief hineinarbeiten müssen in einer recht kurzen Zeit, dass sie in der Lage sind, die angemessen zu bewerten. Das ist manchmal einfach gar nicht möglich. Und natürlich ist es auch nicht möglich, vollständig in diese Arbeit einzusteigen, wenn ich nur ein Schüler bin, wenn sie jetzt ihre gesamte Arbeitszeit gehabt hätten, um nur diese Arbeit zu lesen, wochenlang, dann hätten sie das vielleicht vollständig durchdringen können. Aber so, und dessen sind sie sich auch selbst bewusst. Also da, das ist das Positive, da hat niemand jetzt diese Eitelkeit praktisch, das irgendwie nicht zuzugeben, weil das völlig logisch ist, dass das nicht möglich ist. Es wäre umgekehrt, könnte ich mich ja auch nicht in der Schnelle in ein Thema hineinversetzen, mit dem ich noch nie zu tun hatte. So. Das heißt, dessen waren sie sich halt auch auch bewusst.
Meinst du, das passiert denen häufig so, dass das grundsätzlich erstmal, also innerhalb des Kolloquiums, dass die da sitzen und sagen, okay, das ist jetzt eine Thematik, in die ich gar nicht in der Lage bin, in dieser Tiefe einzusteigen?
So, also ich habe mit einigen gesprochen, die meinten so alle paar Jahre, ein paar Mal in so einer Karriere passiert das halt, dass man in einem speziellen Gebiet halt eine Person hat, die man halt unterrichtet, die sich dort so detailliert mit beschäftigt, dass man nicht bis ins kleinste Detail folgen kann. Also es ist nicht die Normalität, aber es passiert schon.
Gut, und das verschleicht auch so ein Fach wie Physik wahrscheinlich eher spezifischer als jetzt Geschichte.
Vermutlich, ja.
Ja. Mhm.
Ja, dementsprechend, das hat sich gar nicht richtig wie eine Prüfung angefühlt.
Mhm. Hast du das dann richtig genossen oder war trotzdem dann so eine Grundaufregung irgendwie so ein bisschen?
Am Anfang, also vorher war schon eine Grundaufregung, weil ich ja trotzdem wusste, wenn irgendwas schief geht, sind das, es wird ja alles vierfach gewertet, die Prüfungen im Vergleich zu den normalen Zeugnisnoten. Das heißt, wenn was schief geht, dann sind halt auch echt viele Punkte im Abi weg. Von daher muss natürlich gucken, ich war aufgeregt, dass die ganzen formalen Kriterien erfüllt sind, dass richtig zitiert wurde, dass die wissenschaftlichen Grundlagen und die Methodik, die verwendet wurde. Das ist ein bisschen das Ironische, da tendiere ich eher zu Fehlern als beim tatsächlichen Inhalt. Also die grundlegenden Methoden, die man halt dafür nutzen muss, die auch allen PhysikerInnen geläufig sind, das waren eher die Punkte, wo ich dachte, habe ich da alles richtig beschrieben und korrekt beschriftet und keine Umgangsfehler gemacht. Das war eine Sorge, die ich hatte, aber ich meine, es ist ja nun auch die Arbeit mache ich schon sehr lange und so extrem grobe Fehler entgehen einem ja keine 8 oder 9 Jahre lang. Und entgehen auch nicht vielen Juries mehrmals so. Also, ja.
Okay. Du konntest das Thema komplett frei wählen oder was sind die Richtlinien oder die Kriterien bei der Auswahl eines Themas für das Kolloquium?
Nee, man kann das recht schwammig definiert. Also es muss halt ein Forschungsthema sein, das halt ermöglicht, das in einem angemessenen Umfang sich dem zu widmen. Und es muss, es kann abgelehnt werden von der Schulleitung, aber in der Regel sind halt alle Themen, die sich einer wissenschaftlichen Untersuchung anbieten, sind auch, okay, ich musste meinen Titel ändern, weil der zu lang war für die Eingabemaske.
das hast du mir erzählt, dass das nochmal eine spektakuläre Hürde ist, die du da plötzlich
dem. Ich bin mal gespannt, welcher dann jetzt im Abi-Zeugnis steht.
Ja. Wie war der ursprüngliche Titel?
Der ursprüngliche ist ein Modell, ein Modell des Feigenbaum-Szenarios chaotischer Schwingungen anhand fraktaler Attraktor-Hyperflächen.
Ja.
Ja.
So hatte ich es auch in Erinnerung. Ja. Und der neue?
Erforschung fraktaler Attraktoren.
Okay. Okay. Und damit hast du das Maximum bis aufs Letzte ausgereizt, oder?
Fast, glaube ich, ja.
Okay. Aber du konntest mit dem, gut, was willst du machen? Du hast ja keine Alternative dazu. Ja. Hast wahrscheinlich noch ein Fußnötchen drunter gesetzt, das mit dem Untertitel dann oder irgendwas.
Ja, also meine Arbeit durfte den Titel ja auch behalten und ich musste halt für die Eingabemaske, musste ich halt irgendwas, mir einen Kurzfassung, einen Kurztitel überlegen.
Ah, okay, deswegen die Frage, ob final, genau. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Okay. Ja, das war gleich den Montag, ne?
Ja.
Das Kolloquium. Ja. Und dann hattest du dich noch vorzubereiten kam danach noch eine Prüfung oder zwei?
Ja, eine mündliche
noch. Eine mündliche noch, genau. Und das war ein Fach, wo du, wenn man den Instagram-Kommentaren Glauben schenken mag, auch ein Fach, wo man nur sagen kann, viel Glück, du wirst es brauchen.
Ja.
Ja. Wie ist es denn ausgegangen?
Sehr gut, auch 15 Punkte.
Ja. Also haben die Glückwünsche aus Instagram quasi geholfen.
Die haben geholfen. Sie haben mich motiviert.
Selbst dich linksgrün versüften, was wir noch alle, ich weiß nicht, was wir, es war wieder sehr spektakulär.
Ja. Nee, Geschichte ist auch so, also ich habe Geschichte ja gewählt. Ich hatte die Wahl zwischen mehreren Fächern. Und Geschichte ist eigentlich auch ein Fach. Ich würde fast sagen, es geht so ein bisschen unter bei mir, weil wenn man irgendwie an mich denkt oder wenn man sich so anguckt, was meine Felder sind, dann sind das halt die Naturwissenschaften. Aber eigentlich bin ich in Geschichte auch wirklich sehr, sehr, sehr gut, würde ich sagen, und weiß extrem viel über Geschichte. Das heißt, ich würde fast sagen, wenn die naturwissenschaftlichen Fächer das nicht so überdecken würden, dann wäre ich auch voll der Geschichtstyp eigentlich, aber es fällt halt gar nicht so auf. Aber in Geschichte würde ich sagen, also es ist eigentlich auch mein Fach so ein bisschen, deswegen habe ich mir da auch relativ wenige Sorgen gemacht. Man musste halt deutlich mehr lernen, weil man ja doch.
Aber das ist dann kein direkter Kontext mehr, sondern nur noch das stumpfe irgendwie Jahreszahlen, Daten, ja. Fakten, oder ist das schon auch noch Kontextlernen?
Nee, den Kontext, den hatte ich.
Okay.
Also es ist ja, was man ja
Abitur. Also ich meine auch in der Detailtiefe, wie du es brauchst schon.
Ja, eher drüber schon.
Okay.
Es ist ja, was abiturrelevant ist, ist ja alles von 1848 bis, bis 1991. Das ist so der Bereich, den man lernen muss. Also letztlich der deutschen Nationalbewegung, angefangen vom Wiener Kongress und dann deutsch-deutscher Dualismus zwischen Österreich und Preußen, dann Einigungskriege, Reichsgründung, Imperialismus, Kolonialismus, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Zweiter Weltkrieg, dann halt Kalter Krieg, deutsche Teilung. Das sind die Themen. Mhm. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, man musste viel lernen, aber irgendwie war es auch ganz cool zu lernen. Es war etwas, wo man dann, es hat selbstverständlich eher lang gezogen, weil wenn ich dann irgendwas eigentlich lernen wollte, was ich praktisch für die Prüfung wissen musste, sind dann halt auch noch Fragen entstanden, die ich persönlich irgendwie wissen wollte und mir beantworten wollte. Und dann habe ich mich halt erstmal darauf konzentriert. Das hat so ein bisschen in die Länge gezogen, aber es hat auch dafür gesorgt, dass man ein bisschen mehr Motivation hat, das zu machen.
Hm. Und wann kam für dich diese erhellende und gleichzeitig erschütternde Erkenntnis, die wir ja dann auch für mich schockierend, auch aus den Instagram-Kommentaren erfahren müssen, dass du dort ja in der Schule in Geschichte eigentlich nur gut abgeschnitten bist, weil du natürlich auch die Systemwahrheit nur, in Anführungszeichen, gelehrt bekommen hast. Und die echte Wahrheit, die erfährst du eigentlich nur draußen, wenn du jetzt endlich mal arbeiten gehst.
Ja.
Das. Und was leistest fürs System? Weil das ist ja eigentlich mal das Doppellustige. Die schimpfen ja immer aufs System. Und das, was sie fordern, ist ja dann eigentlich, du sollst dich dort einreihen, musst arbeiten und für die Gesellschaft und dies nützlich sein, bla bla bla. Es ist ja eigentlich ein völliges Paradoxon.
Das ist.
Aber gut, wir wollen über die nicht diskutieren, aber da hast du ja quasi jetzt erfahren, dass du die echte Geschichte neben der Geschichte, die in der Schule gelehrt wird und die in allen Geschichtsbüchern steht und der sich in wahrscheinlich 99,9998 der Fälle jedes Lexikas, jede Wissenschaftler oder die Wissenschaftler grundsätzlich einig sind, dass dort aber noch ein geheimer Zirkel existiert in den tiefsten Tiefen von TikTok und Instagram, die echte Wahrheit schon kennen.
Ja, stimmt.
War das für dich sehr schockierend?
Nee, also Geschichtsrevisionismus war mir vorher schon ein Begriff. Geschichtsrevisionismus ist ja auch selbst ein Teil der Geschichte, den gab es ja immer wieder. Aber was ich auch ganz lustig fand, ist ja, ich habe vor meiner Geschichtsprüfung, war meine letzte Abiturprüfung, also es war klar, wenn ich danach meine Note bekomme, dann habe ich das Abitur bestanden, dann bin ich durch. Dann habe ich ja nochmal ein Video aufgenommen für unsere Kanäle, um halt das darüber zu sprechen so. Und habe halt auch die Zeit, in der ich dazu gelernt habe, irgendwie zusammengefasst, weil ich sehr häufig, während ich Geschichte gelernt habe, auch so ein bisschen Pause gemacht habe oder nachgedacht habe über Dinge oder in mich gegangen bin, um halt die Parallelen zum Heute zu finden. Also überall eigentlich bei jedem Thema. Ich habe mich sehr detailliert mit der Frage beschäftigt, wie es zum Ersten Weltkrieg kommen konnte, wie das passieren konnte, was dort die Ursache war und was man eventuell daraus lernen kann. Ob das eine Tragödie war, wie es ja häufig bezeichnet wird, oder ob es ein Verbrechen war, der Erste Weltkrieg. Es gibt diese Schlafwandler-Hypothese, dass man sagt, die europäischen Regierungen sind praktisch in den Krieg geschlafwandelt und da gibt es ganz viele Erklärungsmöglichkeiten. Das hat mich irgendwie sehr interessiert, weil ja gerade auch aus der Schwurbler-Ecke wird ja häufig der von einer gewissen irgendwie Kriegsbegeisterung gesprochen, die gerade in Deutschland herrschen würde gegenüber dem Ukraine-Krieg und das ist ja eine Stimmung, die es so vor dem Ersten Weltkrieg tatsächlich gab, eine Form von Kriegsbegeisterung. Deswegen, solche Parallelen haben mich halt interessiert und natürlich auch der Untergang der Weimarer Republik, der deutschen Demokratie. Dazu habe ich dann ja auch, das war praktisch, da habe ich mich recht viel mit beschäftigt und das habe ich eben so mein zentrales Learning auch präsentiert sozusagen in diesem Video und ich mir halt überlegt habe, wie konnte diese Demokratie untergehen und wer hat eigentlich dazu beigetragen, außer den Nationalsozialisten selbst, was die offensichtliche Wahrheit ist. Und was wäre, wenn es damals eine Brandmauer gegeben hätte? Warum hat es keine Brandmauer gegeben? Und was haben eben diejenigen, die vielleicht eine Kontinuität nicht sehen wollen oder die es gibt ja diesen Geschichtsbegriff oder diese historische Überlegung oder Theorie, den Nationalsozialismus zu betrachten als einen Betriebsunfall in der deutschen Geschichte. Also man sagt praktisch, von der Reichsgründung bis dann zum Kaiserreich. Das Kaiserreich war praktisch, wurde betrachtet als der Höhepunkt der deutschen Geschichte, weil Deutschland war Weltmacht und war technologisch führend und wirtschaftlich führend und militärisch führend, und das wird praktisch als der Erfolgszug der deutschen Geschichte bezeichnet, und dann sei es irgendwie durch Kaiser Wilhelm II., der schlechte Entscheidungen getroffen hat, und dann Novemberrevolution, dann war die Demokratie von Anfang an instabil, und so sei es praktisch zu Hitler als Betriebsunfall gekommen in der deutschen Geschichte. Das war lange die dominante Überlegung, und dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg ist man in der Geschichtsforschung halt zunehmend dazu übergegangen, dass man praktisch den Nationalsozialismus gar nicht unbedingt als Bruch bezeichnet hat mit dem Rest der deutschen Geschichte, sondern dass man die Kontinuitäten versucht hat zu zeichnen. Also dass man sagt, es war kein Betriebsunfall, sondern es war eine Weiterentwicklung von etwas, was schon da war. Es gibt Zusammenhänge zwischen dem Kaiserreich. Das Kaiserreich war nicht der Höhepunkt der deutschen Geschichte, sondern ein tief paradoxes Gebilde aus auf der einen Seite total großem technologischen Fortschritt und auf der anderen Seite aber mittelalterlichen Staatsstrukturen. Und das habe zu einem Modernisierungsdefizit geführt, das zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass, weil das Kaiserreich kaum parlamentarisiert war, hat den Parteien in der Weimarer Republik die Fähigkeit zum staatstragenden Handeln gefehlt. Oder weil es die preußischen Reformen gab und damit praktisch das Bürgertum, anders als in Frankreich, wo das Bürgertum die französische Revolution gestartet hat und praktisch sich gegen die Monarchie gelehnt hat und Demokratie und nationale Einheit praktisch zusammen verwirklicht wurden und dadurch auch zu einer Art Einheit geworden sind, war das in Deutschland ja ganz anders. Die nationale Einigung, das Reich, wurde von oben herab gegründet und wurde nicht zusammen mit der Demokratie verwirklicht. Und dadurch entstand eben eine Art Dualismus zwischen Demokratie und Nation in Deutschland, den es so in anderen europäischen Staaten nicht gab. Und auf diese Weise war das Bürgertum eben sehr autoritätsgläubig und sehr auf Gehorsam gedrillt, anders als in Frankreich. Und damit erklärt man, dass es in Deutschland eben dann auch zu dieser Diktatur des Nationalsozialismus kommen konnte. Also es gibt ganz, ganz viele Kontinuitäten, die ich eben total spannend fand. Und darüber wollte ich eben auch mal sprechen und habe auch diese genannte Harzburger Front, also ein Bündnis am Ende der Weimarer Republik gegen das demokratische Kabinett von Brüning, eben aus der NSDAP, aber auch aus den Nationalkonservativen, aus dem Stahlhelm, also dem Veteranenverband damals, und eben auch aus der Landwirtschaft, also dem Reichslandbund und dem nationalistischen Alldeutschen Verein, also oder Alldeutschen Verband, also Gruppierungen, die die praktisch mehr oder weniger, die antidemokratisch ausgerichtet waren, aber die eben nicht Mitglied der NSDAP waren, nicht Teil der NSDAP waren und die teilweise später auch dann aufgelöst oder verboten wurden von der NSDAP, aber sie haben der NSDAP zum Aufstieg verholfen. Mhm. Darum ging es. Und auch auf das konservative Umfeld, eben vom Reichspräsidenten, also Paul von Hindenburg, dass dort auch eben Großagrarier, also praktisch Landwirte, Agrarunternehmer, einflussreiche Militärs, dass sie Hindenburg wohl final dazu bewegt haben, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Das alles sind eben Dinge, auf die man aufzeigen muss, weil die darauf hindeuten, es gab keine Brandmauer. Die Konservativen, die Nationalkonservativen tragen eine Mitschuld an dem Ende der Demokratie. Das war so das Learning, zu dem ich gekommen bin, das ich dort eben präsentiert habe. Und mein finales Thema dann, aber man kriegt eine mündliche Prüfung, das heißt, es kann jedes Thema dran kommen, aber man hat ein Thema, das wird es dann halt. Mhm. Den Rest hat man natürlich nicht umsonst gelernt, aber der wird halt dann nicht abgefragt. Und einer der häufigsten Kommentare, die ich unter diesem Video bekommen habe, waren dann ja aber Vergleiche mit, ja, was ist mit Stalin, was ist mit Mao, was ist mit den kommunistischen Diktaturen, da kannst du nichts zu sagen. Und mein Thema in der Prüfung war dann die DDR und die Sowjetunion und der Zerfall, das Ende der DDR, der Zerfall des Ostblocks, das war dann mein finales Thema. Mhm. Ich habe eine Rede bekommen von Michael Gorbatschow, eben aus dem Jahr 2019, wo er praktisch rückblickend darüber gesprochen hat, was 1989 passiert ist, über die Rolle der Sowjetunion am Ende der DDR und der Einigung Deutschlands. Und die Rede sollte ich dann halt zusammenfassen und sollte die Schritte vom Zerfall der DDR praktisch bis zum Mauerfall und dann zur Wiedervereinigung, sollte ich halt anhand dieser Rede nachzeichnen und erläutern. Und zum Schluss sollte ich dann praktisch debattieren oder erörtern und Argumente sammeln, ob der Mauerfall zwangsläufig war oder ob es andere Möglichkeiten gegeben hätte, ob die Geschichte anders hätte verlaufen können. Hm. Das waren so meine drei Aufgaben. Also ich musste mich dann letztlich mit einer realsozialistischen Diktatur beschäftigen, aber habe trotzdem 15 Punkte bekommen.
Ja.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wem ich da eher vertrauen kann. Ja. Also ich muss schon sagen, unter den Kommentatoren deiner Social Media Accounts erkenne ich gewisse Muster irgendwie.
Ja.
Und ich kann mich da nicht in die tiefsten Tiefen der Details mit beschäftigen, aber es ist schon sehr, sehr gruselig irgendwie, dass eigentlich so Männer prinzipiell auch so, ich würde mal sagen, so spätestens ab meinem Alter. Heißt nicht, dass auch ein deutlich jüngere Menschen sich nicht davor feig sind, dir übelste Schimpfwörter oder sonstige Dinge entgegenzuschmeißen in einer Selbstverständlichkeit, dass es mich immer wieder mit den Ohren schlackern lässt. Ich glaube, TikTok noch so 5 bis 8 Mal schlimmer als auf Instagram, aber ja, das ist ja auch kein Wettbewerb. Also ich meine, das ist wirklich irre. Aber was mich trotzdem dann sehr, sehr happy macht, und das ist mir gerade aufgefallen, als du so ein bisschen über Geschichte und so weiter gesprochen hast, dass du ja auch immer wieder Phasen hast, wo man richtig merkt, dass du jetzt euphorisch über ein Thema sprichst, weil du es wirklich genießt, darüber zu sprechen insgesamt. Ja. Und das war jetzt im Podcast auch wieder. Das sind so diese Momente, wo man sich im Podcast so zurücklehnen kann und sagen kann, oh, das lässt du jetzt einfach so auf dich einwirken, weil man weiß, das ist, überleg mal, ich meine, wir hatten ja auch im Podcast schon Situationen, wo wir, weißt du, wie wir uns manchmal gefetzt haben im Podcast?
Ja. Wir haben schon abgebrochen teilweise.
Das ist kurz vorm Abbruch statt mit allem drum und dran.
Ja.
Ja, und Schreierei, die sich selbst mit der besten Nachbereitung von Ton eigentlich nicht mehr in irgendeine Art und Weise optimieren lässt. Ja. Das fand ich.
Hatte aber auch was für die Hörerinnen ja anscheinend.
Ja, das schon.
Ja.
Ja, oder das ist, ich glaube schon, wenn man wenn man insgesamt so die Abonnenten, den Abonnentenverlauf anschaut, dann ist ja genau das eine Phase so von ungefähr einem Jahr gewesen, wo eigentlich die Hörerzahl kontinuierlich runterging. Wo dann, als wir dann so, auch so die Phase, wo wir dann gesagt haben, so, wir haben jetzt ein neues Konzept, wir machen das jetzt so und so. Und dann so 2 Wochen später so, ja, wir haben jetzt ein neues Konzept, wir machen das jetzt ergänzt noch so und so. Ich meine, was wir alles hatten, weißt du noch, das Waldspaziergang-Konzept?
Ja, das war aber auch notwendig, weil wir konnten ja gar nicht anders podcasten da in der Zeit.
Ja.
Ja. Das war gut, das Waldspaziergang. Ich hatte ständig irgendwie gekeucht und auf die Fresse gelegt während des Podcastens.
Ja.
Und ja, es hatte was.
Ja, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass eben, als ich dir so zugehört habe, mir wieder klar geworden ist, wie sehr ich das genieße. Ich meine, man muss immer berücksichtigen, es ist ja nicht so, dass all das, was du jetzt erzählst, etwas ist, was wir uns schon so irgendwie in einer privaten Situation erzählt haben, sondern wir haben eigentlich keine persönliche private Beziehung seit vielen, vielen Wochen, weil wir eigentlich nur im Arbeitskontext in irgendeiner Art und Weise miteinander sprechen oder podcasten.
Ja.
Ja, das ist eigentlich für mich so wie das nach Feierabend nach Hause kommen und erfahren, was mein Sohn so vollbracht hat. Und da habe ich es parallel und dann bin ich fertig. Sehr genossen, dass ich bei deinen Social Media Accounts gesehen habe, wie du insgesamt, also erst hatten mich diese Kommentare ja super geschockt in alle möglichen Richtungen, also was das Level der Übergriffigkeit angeht, von der Wortwahl, der Art und Weise, der Intention dahinter, den Menschen, die ich dahinter diesem Account sehe, wenn ich mir das anschaue, Profile checke, wem folgt wer, wie, wo und so weiter, diese ganzen Sachen, dann ist das schon sehr, sehr gruselig. Aber ich mag deinen Umgang damit insgesamt, dass du in deinen Reels dich trotzdem immer jetzt eigentlich für irgendwas aussprichst und nicht nur gegen etwas.
Ja.
Und auch in den Kommentaren, anstatt sich mit denen auszutauschen, die der Meinung sind, dass die Geschichte eigentlich dann doch so ein bisschen anders verlaufen ist, dass du denen eigentlich gar keine Beachtung schenkst, sondern eher dann mit den positiven oder neutralen Kommentaren oder Kommentaren der ernsthaften Nachfrage, die dann aber doch sehr intensiv bearbeitet, was ja auch nicht wenig Zeit in Anspruch nimmt.
Stimmt.
Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch die Situation widerspiegelt, dass du wenn man jetzt wieder zurück aufs Wochenendrebellen-Business, ja, sage ich jetzt mal so ganz, ganz bösartig, das, was du immer gesagt hast, dass dir das auch wichtig ist, eine gewisse Reichweite zu erzielen, dass das da funktioniert, wo du dich insgesamt so auch am wohlsten und am sichersten fühlst.
Ja, ja, vermutlich.
Weil normalerweise, ich meine, bei Twitter bist du gar nicht mehr, glaube ich, ne? Nee. Weil du einfach auch dieses Level an Dreck, was dir entgegengeschleudert wird, einfach auch nicht mehr so erträgst.
Nee, und weil es halt auch nichts mehr nützt, so. Also man erreicht dort ja auch wirklich nichts mehr. Es ist, unter den Umständen ist das einfach nicht mehr benutzbar. Es ist einfach so. Und klar, Instagram und TikTok, das ist auch schon sehr enthemmt, was in den Kommentaren passiert. Also es ist ja, haben wir halt immer drüber gesprochen, das ist auch von den Formulierungen her, das ist eigentlich so eine Art, ja, so ein enthemmtes, alle da drauf jetzt und dass sie dann auch irgendwie völlig entfesselt sind, dass sich fast so eine Art Eigendynamik, so eine Stimmung aufbaut, nach dem Motto, so, wir legen jetzt alle so, man brüllt jemanden so nieder. Aber, naja.
Wobei man ja auch immer wieder, also manchmal gibt es ja noch so Kinder, wo ich sage, nee, das lässt du nicht so stehen. Ich muss ja immer abwägen, lösche ich's, blockiere ich zusätzlich oder reagiere ich gegebenenfalls. Ja. Und sehr, sehr häufig bei Situationen, wo ich sage, hier wäre eigentlich Reaktion am besten, wo ich so denke, machst du dir später nochmal Gedanken zu oder besprichst es nochmal mit Jason. Es ist sehr, sehr häufig, dass eigentlich ein anderer User dann entsprechend kommentiert hat, wo ich sage, ganz anders hätte ich es auch nicht ausgedrückt.
Ja, und auf der einen Seite muss man ja auch schon sehen, dass das auch schon auch für den Algorithmus nicht so ganz schlecht ist. Also
du bist immer noch beim Algorithmus.
Ja, also man sieht da schon ein paar Zusammenhänge.
Würde das nicht im Umkehrschluss auch bedeuten, dass du, wenn du kontinuierlich von Anhängern der AfD beschimpft beschimpft und kommentiert wirst, dass der Algorithmus dich dann auch immer mehr in deren Bubble spielt?
Ja, schon. Das ist natürlich auch keine Reichweite, die dann irgendwie einen Nutzen hat, aber insgesamt merkt man ja trotzdem, dass wenn man halt irgendeinen Post hat, irgendwie eine Einladung zur Veranstaltung, wo ich BesucherInnen gendere und dann kriege ich aber 300 Kommentare und kriege dann aber auch 2000 Likes, weil es halt einfach dann sehr viel Aufmerksamkeit auf dieses Video gezogen wird. Und dann merkt man halt schon, dass an den Tagen die Anzahl der neuen Follower steigt, dass die Reichweite insgesamt steigt.
Ach so, ja, nee, gut. Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, sitzt du da und überlegst, okay, was muss ich sagen, um möglichst den Peak zu erreichen?
Nein, das überhaupt
aber
nicht.
Aber es ergibt sich einfach aus deinem Naturell und deiner Art und Weise, wie du kommunizieren möchtest in unterschiedlichste Richtungen, dass da eigentlich du kontinuierlich auf allen Ebenen, das fällt mir jetzt, wird mir jetzt erst bewusst, dass du ja auch auf allen Ebenen eigentlich irgendwo Angriffsfläche bietest, ne? Also so das Thema Maske ist immer wieder ein Thema, deine Haare sind immer wieder ein Thema, insgesamt so alles, was Äußeres eigentlich angeht.
Das wird komplett auseinandergenommen.
Ich will nicht sagen zu Recht, das weißt du, weil das niemanden was angeht insgesamt. Ja. Jetzt habe ich gedacht, das ist eine fette Wespe, aber es ist nur eine Fliege. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, bei dem, dass sie dich aufs Äußere versuchen, also so diese ersten Prozesse, entweder der Stigmatisierung, aber auch wirklich ja dann teilweise der Entmenschlichung, also das, was wir vorhin schon mal kurz so angerissen hatten, oder war das, nee, da haben wir das Mikrofon noch nicht laufen gehabt, wenn die dann in den Kommentarspalten den Kommentar nicht an dich ausrichten, sondern an die anderen mitlesen.
Ja, genau, also, das ist einfach dieses immer drauf, so jetzt, so eine Jagdstimmung fast.
Ja. Und das wollte ich sagen, dass es mich enorm beruhigt, weil ich da auch ja immer, ich weiß, dass ich nicht so denken darf, aber ich habe trotzdem natürlich immer irgendwie so ein bisschen diesen Aspekt, dass sich für mich ja nichts geändert hat, dadurch, dass du volljährig bist.
Ja, hat's ja auch nicht.
In irgendeiner Art und Weise. So. Und auch wenn du mal sagst, du hast keine Verantwortung für mich oder so, ich weiß nicht, wie du dich da immer genau ausdrückst, ist es ja immer, dass da auf unterschiedlichsten Ebenen immer sehr viel Sorge ist.
Ja.
So. Und diese Sorge wird ja zusätzlich gespeist von deinem sehr schlunzigen Umgang mit der einen oder anderen Situation, also Handy nicht aufgeladen, Powerbank nicht mitgenommen, Aufladegerät auch nicht, aber ich fahre trotzdem mal nach München oder irgendwie sowas, kommen wir ja später noch zu. gepaart mit der Situation, dass ich dann weiß, ja super, jetzt läuft er gleich mit Maske in der Großstadt durch die Straßenbahn, hat entweder ein Fuck Nazis, Danger dann, Rote Flora, irgendein antifaschistisches T-Shirt an, und was wäre noch so meistens äußerlich so das Erstprovokative? Ne, die Maske und Klamotten wahrscheinlich. Ne?
Maske, Klamotten, wenn es mal ist, dann irgendwie Ohrring oder Nagellack oder so. Aber das
oh ja, Nagellack ist ein gutes Beispiel noch. Das war ja auch schon häufig in den, ich weiß nicht, auf irgendeinem TikTok-Video hast du den, glaube ich, mal getragen, ne? Oder auf irgendeinem der
Instagram-Videos. In der Filmzeit habe ich
in der Filmzeit
war es einer, zwei Mal.
Da kann ich mich auch daran erinnern, dass das großes Thema war. Ja.
Ja, ich hatte ja mal so verschiedene mathematische Funktionen auf jedem Nagel und habe dann mir die Funktionsgleichung auf den Finger geschrieben dazu. Ja, das zum Beispiel. Naja, das einzige über die einzigen Kommentare, über die ich tatsächlich noch nachdenke, weil ich überlege, ob man da vielleicht den Schritt weiter gehen kann, sind diese KZ-Vergleiche oder KZ-Drohungen, Morddrohungen, wo es waren jetzt nicht so viele, aber waren auch welche dabei, wo ich überlege, kann man die nicht vielleicht tatsächlich anzeigen? Aber fehlt mir leider die Zeit zu.
Ich habe da neulich drüber nachgedacht, dass da ging es um das Thema Polizei allgemein.
Ja.
Und ich hatte dann so überlegt, wie oft jetzt in meinem Leben ich in irgendeiner Art und Weise so in Polizeikontakt getreten bin. Auf unterschiedliche Art und Weise. Und die frischsten Kontakte, die mir einfallen, waren beide Male. Einmal war ich mit dir da.
Ja.
Und einmal war ich da im Nachgang, als es den Trecker-Vorfall gab, da war ich ja nicht mit dir da, da war ich nur im Nachgang da.
Ja, ich hatte noch zwischendurch einen Polizeivorfall, wo zwei Polizisten mich verdroschen haben in Lützerath.
Genau, du hast noch etwas mehr Kontakt.
Ja, aber zusammenfassend sind meine Erfahrungen mit der Polizei auch wenig vertrauensvoll.
Ja, das. Ja,
naja,
aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, das müsste man irgendwann separat.
Diese Kommentare.
Nein, das Thema
Polizei.
Die Polizei. Wobei, wir haben ja schon eine Folge über die Polizei aufgenommen, ne?
Aber nie eine Themenfolge. Das könnten wir mal in die Lostrommel
werfen. War das nicht eine
Themenfolge? Wir haben mal über Polizeigewalt im Stadion.
Polizeigewalt im Stadion. Haben wir da nicht das Thema Polizei schon so mit abgefrühstückt ein bisschen?
Ich glaube nicht richtig.
Okay.
Wäre mal eine Themenfolge.
Meinst du, ob das eine gute Idee ist?
Schon.
Ich gehe davon aus, dass wir diese Themenfolge veröffentlichen und am nächsten Morgen um 4 Uhr hier so ein Sondereinsatzkommando vorne die Tür auframmt oder so.
Ja, irgendwann passiert mir das noch. Mal ab.
Wir sollten es nicht beschreien, Düsi.
Du siehst ja, wie schnell das in Bayern geht.
Ich brauche meinen Schlaf, ja.
Ja.
Also ja. Das ist richtig, ja. Aber zum Glück hat der Markus keinen Zugriff auf dich.
Nee.
Ja.
Nee. Aber naja, ich habe jedenfalls in meiner Geschichtsprüfung über eine realsozialistische Diktatur und ihren Zerfall, habe ich die 15 Punkte bekommen. Und damals war ja rechnerisch, war ja vorher schon klar, ich habe schon genug Punkte, um bestanden zu haben. Das Einzige, was halt nicht passieren darf, sind 0 Punkte. Das heißt, mit einem Punkt hätte ich schon bestanden. Ja. Und indem ich dann praktisch die 15 Punkte in der Geschichtsprüfung hatte, war meine Punktzahl ja, also waren alle Prüfungen erledigt und damit stand dann auch mein finales Abitur fest.
Ja.
Ja.
Kann man da das Ergebnis schon? Braucht man da länger, um das zu berechnen? Oder?
Nö, also ich habe das jetzt mal zusammengerechnet mit so einer App. Das wären, soweit ich weiß, 866 von 900 Punkten. Also ab 823 gibt es die 1,0. Das heißt, rein rechnerisch wäre es eine 0,87, aber das wird halt aufgerundet auf 1,0.
Ärgerlich eigentlich, ne? Wenn man jetzt wüsste, ich habe mein Abi mit 0,87 abgeschlossen, wäre doch auch geil.
Schon, aber dann wäre es nicht mehr die Bestnote.
Wie nicht mehr die Bestnote?
Ja, dann ging es ja noch besser.
Ach, dann ging es immer besser.
Da finde ich es fast gut, dass
1,0
die Bestnote ist, die man aufschreiben kann.
Also du meinst, da sitzt dann einer, sitzt dann so, prüfst du das und sagst, 0,87, hätten sie sich aber auch mal ein bisschen anstrengen können.
Nee, das nicht, aber es ist ja trotzdem...
Ja, ist das so?
Echt? Es ist auf dem, wenn es dann auf dem, letztlich ist es auch, ehrlich gesagt, ja, fast egal. Also, was das Wichtige war, dass es reicht, um an der ETH aufgenommen zu werden ohne Prüfung. Und das war das, wo ich sehr großen Wert drauf gelegt habe. Ansonsten ist es nur eine Zahl. Aber wenn man sich's wünschen kann, dann hat man natürlich schon lieber praktisch so eine glatte, gerade Zahl, wo man denkt, das ist einfach die Bestnote, als halt irgendeine krumme Zahl, die willkürlich ist, die auch noch besser sein könnte. Aber es ist eigentlich, spielt keine große Rolle.
Ja.
Ja.
Und Wenn wir jetzt zurückblicken, so mal auf die gesamte Prüfungszeit oder auf die gesamte Abi-Vorbereitung insgesamt, dann ist das ja bei dir auch eine Phase erstmal so von, ich erinnere mich noch, nee, ich lerne eigentlich gar nicht, es ist eigentlich scheißegal, mein Abi werde ich definitiv ja irgendwie schaffen und wie interessiert später keine Sau, zu scheiße, ich muss mit 1,0 abschließen, ansonsten muss ich zur Nachprüfung an die ETH und die ist eigentlich erst nach Studienbeginn, das heißt, du hättest definitiv ein Jahr Zeit verloren. Den daraus resultierenden Lernattacken, die du dann bekommen hast. Und ich meine, das wird ja sehr, sehr häufig, klingt das ja immer so, wenn du da so drüber sprichst und die Leute dann, ah ja, der Jason ist Autist, dass die sich dann mal vorstellen, das ist Wissen, was automatisch, du bist quasi mit diesem Wissen im Kopf geboren und du brauchst eigentlich nichts lernen oder irgendwie sowas. Sondern du musst ja auch lernen. Das Einzige, was kann man das vielleicht so beschreiben, dass es dir insbesondere bei Dingen, die dich interessieren, um ein Vielfaches einfacher fällt, dir das zu merken und das in den Kontext zu bringen? Kann man das so
und
sagen?
Und halt auch zu verstehen. Und es ist halt die, also man macht es halt auch gerne. Es macht halt Spaß. Hm. Nicht alles, aber wenn es um Physik geht.
Anders gefragt, ist ja schon sehr unhöflich dahingehend, das zu vorauszusetzen. Würdest du sagen, dass dein Autismus überhaupt irgendwas mit deinem Studiumabschluss zu tun hat?
Das ist unmöglich zu sagen.
Gar nicht zu
ich weiß nicht, ob ich das Spezialinteresse Physik hätte ohne. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es anders ist. Ich meine, Physik ist so cool, wie kann das nicht ein Spezialinteresse werden? So. Ich meine, ich stelle mir vor, wenn man geboren wird und man guckt sich so auf der Welt um, dann muss man
spätestens mit 3 Jahren sagen, also ich werde Physiker.
Eigentlich ja. Aber es ist ja nicht bei allen Menschen so. Dementsprechend muss ich wohl davon ausgehen,
dass... Es ist sogar wahrscheinlich statistisch gesehen bei sehr wenigen so.
Dementsprechend muss ich davon ausgehen, dass wenn ich mit einem anderen Gehirn geboren wäre, wie auch immer anders es wäre, dass es auch durchaus andere Möglichkeiten gegeben hätte. Aber heute, aus meinem aktuellen Stand, kann ich mir natürlich nicht vorstellen, jemals was anderes gewollt zu haben.
Nein, und es ist ja, also es soll ja damit auch nicht dargestellt werden, dass es innerhalb des Autismus-Spektrums irgendwie selbstverständlich ist, dass das dazugehört, dass man irgendwie, ich meine, noch eine Stufe drüber sind ja dann die immer sagen, ich habe ein fotografisches Gedächtnis, das ist ja nochmal etwas, was du selbst ja gar nicht dich als Leistung oder Fähigkeit beanspruchst oder so. Aber das hört man ja auch, was dann ja bei eigentlich auch wieder ein völlig anderes Level ist. Aber man hat halt irgendwie so erstmal, entweder ist es nur einfach Thema im Kontext Autismus häufiger. Aber ich habe heute auf Facebook war's, da sind wir erwähnt worden in einem Kommentar von einer, von irgendjemand, der uns liest. Und der Kommentar war unter einem Post von einer Mutter, deren Sohn ist auch Autist und der hat jetzt irgendwie an irgendeiner Universität seine erste Präsentation wirklich so vor Publikum halten müssen. Das war immer für ihn so eine ganz, ganz große Hürde, an die er sich auch jetzt erst so rangewagt hat mit diesem enormen Detailwissen im Rücken und dieser Sicherheit. Inhaltlich kann mir ja keiner was in diesem gesamten Saal. So, weißt du? Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend beschrieben. Und so hast du es ja vorhin eigentlich auch beim Kolloquium so ein bisschen gesagt. Und das wiederum ist, glaube ich, schon etwas, was es sicherlich auch außerhalb des Spektrums gibt, weil sich Menschen einfach für Dinge tief interessieren. Ja. Aber bei ganz vielen ist, glaube ich, diese Hürde dann auch zu sagen, ich muss da richtig rein investieren so und die Disziplin mitbringen und da konstant dranbleiben. Ich glaube, dass da neurotypische Menschen in einer Studie sehr schlecht wegkommen würden, was so Scheiterprozent
vermutlich.
Würde ich tippen, weil da ja eigentlich deine Stärken so zur Geltung kommen, unabhängig davon, ob sie auch durch das autistische Spektrum irgendwie anders geprägt sind in irgendeiner Art und Weise.
Ja, ich habe mal angeguckt, dass für das Physikstudium an der ETH gibt es so, die machen richtige Statistiken, wo sie praktisch die, also es ist halt die ETH ist schon bekannt für eine sehr, sehr hohe Durchfallquote. Und die machen so, dass sie richtig Statistiken machen, um praktisch prognostizieren zu können anhand der bestimmter Werte, also Matura-Schnitt und Schule und Leistungsquote etc., wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das erste Jahr bei uns schafft? Keine Ahnung, um dann vielleicht auch planen zu können bezüglich Stipendien oder weiterem. Und da veröffentlichen sie halt richtige Studien, so wie sie das statistisch auswerten, wie hängt der Matura-Schnitt mit dem Studienerfolg zusammen etc. Und da ist zum Beispiel, dass mehr Menschen, oder also die Zahlen sind auf ähnlichem Niveau, aber dass mehr Menschen das Physikstudium im ersten Jahr abbrechen, als Menschen durch die Basisprüfung tatsächlich durchfallen. Also es scheint tatsächlich oft auch ein Konsequenzproblem zu sein. Gut, manche finden vielleicht auch einfach raus, das ist nichts für sie, aber viele scheinen da ja auch durchaus mit Freude reinzugehen, aber dann irgendwie nicht den Durchhaltewillen, nicht die Konsequenz zu haben. Hm. Und das weiß ich halt, dass das ist, was mir definitiv nicht passieren kann. Es gibt andere Fallen, wo ich aufpassen muss, aber das, an der Motivation wird es nie liegen.
Hm. Stimmt. Das ist ein Aspekt, den auch nicht viele Angehörige so für sich beanspruchen können, dass man diese Gewissheit hat, dass man sagt, ja, also die Gefahr, dass man sich das jetzt alles so macht und dann nach einem halben Jahr Jason kommt und sagt, ah nee, ich habe es mir anders überlegt, die ist tatsächlich, die würde ich auch als Null ansehen insgesamt, ja. Aber ich habe Respekt, ich meine, wenn wir schon bei dem Thema sind, dass so die, dass du ja eigentlich nur weiter deinem Plan folgst, an die ETH Zürich zu gehen, ohne dass wir schon final alles gelöst an Baustellen, Hindernissen und Steinen, die da im Weg sind, ist es trotzdem etwas, was wieder zeigt, wie enorm zielstrebig du da auch angehst.
Ja, das ist alles nur ein jahrelanger Plan, der jetzt einfach Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt wird.
Einfach, okay. Das lassen wir nochmal auf einem anderen.
Ja, nicht der Plan ist einfach, aber es ist kein, das sind kein, alles, was ich tue, hat einen gewissen Sinn und muss in einem übergeordneten Kontext betrachtet werden. Und vielleicht fällt es schwer, einzelne Taten oder Ideen oder Pläne zu verstehen, wenn man sie nicht in den Kontext einbettet, in dem sie in meinem Kopf sind und in der Rolle, die sie für meinen Plan spielen.
Mhm. Das ist schon richtig, aber in deinem Kopf spielt halt in der Planung des Ganzen sehr, sehr häufig das Thema Finanzierung ja keine entscheidende Rolle.
Weil es auch weniger mein Part ist.
Ja, das mag sein.
Also ich helfe da, wo ich helfen kann.
Ja, das weiß ich doch auch insgesamt. Das weiß ich doch insgesamt.
Mein Kopf darüber zu zerbrechen, bringt uns wenig weiter, wenn wir realistisch sind. Also beschäftige ich mich lieber mit Dingen, wo ich tatsächlich was bewirken kann.
Ja gut, da waren in den Instagram-Kommentaren aber ja genügend Tipps, du sollst dir einfach einen Job suchen, ja. Und dir das dann selber finanzieren, das muss ja neben so einem 60-70 Studiumwoche. Ich meine, ich weiß nicht, wie das an der ETH Zürich ist, aber ich meine, Studentenjobs sind ja jetzt nichts Unübliches im Normalfall.
Ja, aber an der ETH sagen sie ausdrücklich, macht die ersten zwei Semester, also es ist natürlich leicht gesagt, aber auf ihrer Website schreiben sie, lasst die ersten zwei Semester die Finger davon, werdet ihr nicht schaffen. Und dann könnt ihr vielleicht später einschätzen, ist dann ein Studienjob drin oder Job drin oder nicht. Aber sie rechnen halt mit 50 bis 60 Zeitstunden pro Woche und dementsprechend raten sie davon ab. Natürlich ist das leicht gesagt aus deren Position, aber ich glaube, da ist was dran. Und ich habe ja nebenbei halt auch noch Wochenendrebellen. Das ist ja das Ding, das ist ja ein Job oder eigentlich schon mehr als ein Job zeitlich. Hm. Also ich habe da auch drüber nachgedacht, ob ich eventuell an der Uni vielleicht auch, gibt es Positionen, wo man helfen kann beim Korrigieren oder so, aber das ist unrealistisch.
Und wie ist jetzt so deine, so Stand heute, so deine aktuelle Gefühlslage? Ich meine, du hast jetzt die Abi-Situation im Rücken. Wie blickst du jetzt so auf die nächsten Monate?
Sehr positiv im Großen und Ganzen. Ich bin gespannt und ich freue mich natürlich auch drauf. Ich finde es ist immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn eine Etappe eines Plans praktisch hinter einem liegt, mit Erfolg abgeschlossen. Und das ist eine der Aspekte, wo ich momentan wieder in einem gewissen Flow bin und einen Glauben daran geschöpft habe, dass ich jetzt was verändere. Also ich weiß, dass das jetzt auch wieder ein sehr langer Prozess wird, dass das viele Jahre dauern wird, aber mein Gefühlszustand ist gerade, ich gehe jetzt nach Zürich und krempel die Wissenschaft um und in zwei, drei Jahren.
In zwei, drei Jahren
ist dann spielt die Wissenschaft global wieder die Rolle, die sie spielen muss und Menschen richten ihr Leben da aus nach den Erkenntnissen, die ich gewonnen habe. Das ist gerade meine. Ich weiß, dass ich da wieder recht schnell geerdet werde, aber wenn man damit dahin geht, dann ist der Effekt.
Ist die Erwartungshaltung eigentlich so, dass man auf keinen Fall enttäuscht werden kann?
Was heißt enttäuscht? Das ist auf jeden Fall der Ansatz. Man schafft nie das, was man
eigentlich aber das machst müsste, du doch, aber man das schafft viel. Du doch jedes Mal.
Ja.
Du machst jedes Mal, nimmst du eine völlig utopische Zielsetzung, um parallel immer so die Sicherheit zu haben, möglichst nah an einem möglichen Ziel, an dem, was realistisch überhaupt möglich ist, dran zu sein, weil du immer die Angst hast, ich könnte ja auch das Ziel zu niedrig setzen.
Genau.
Und das ist doch scheiße.
Nein, muss immer.
Doch, weil das einen Druck erzeugt auf dich, auf deine Mitmenschen, der nicht gut ist.
Doch, das ist
also
der
richtige. Also ich verstehe das, dass du den gut Strategie. Findest, weil du das Gefühl hast, dass der dich ja. von dir nicht antreibt. Aber ich glaube, dass es gut wäre, dort sich zumindest zu gucken, dass man sich dort irgendwelche Fallschirme auf dem Rücken schnallen kann, um dort auch mal auf die Bremse treten zu können. Weil du hast ja auch, irgendwo gibt's ja auch körperliche Grenzen.
Aber die Strategie hat sich bewährt. Also wir haben sehr viel auf die Art und Weise
Absolut.
Geschafft.
Absolut. Das sage ich ja. Es ist halt nur, das ist ungefähr so wie, wenn du ein Auto fährst, ein Auto, ich weiß, das ist für dich ein schlechtes Beispiel, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, dann wird der Motor auch nicht sehr lange machen, wenn du kontinuierlich das Gaspedal bis auf Anschlag durchdrückst. Oder ob du das Auto so fährst, wie der Hersteller es empfohlen hat. Und der Hersteller hat nicht empfohlen, dass man mit der Taktung ackern und arbeiten sollte auf unterschiedlichsten Ebenen, A für Studium, für Schule, für Forschungszentrum, für Wochenendrebellen. Du bist ja kontinuierlich in irgendwas auch kopftechnisch drinne, ohne eigentlich mal in so eine richtige, ich weiß, ich will jetzt nicht wieder, wer holt sich wie Ruhe und Kraft zurück.
Das ist halt echt ein schwieriges Thema.
Das haben wir ja schon mehrfach besprochen, dass mir das auch nicht zusteht, das zu beurteilen. Ich glaube aber unabhängig davon, dass selbst wenn du sagst, nee, ich hole mir meine Kraft in den Momenten und den Momenten und den Momenten, dass es schon eine Gefahr gibt, dass du auch mal zu lange im roten Bereich fährst.
Ja,
aber. Und da habe ich halt ein bisschen Bammel, dass das eigentlich etwas ist, was hier die Mami so als wie so ein Barometer immer ganz gut mit aufgefangen hat, weil sie dich ja dann jeden Morgen und jeden Abend zumindest oder meistens dann nochmal gesehen hatte und so ein bisschen gucken konnte, wo kann man justieren. Aber wenn du in Zürich bist, justiert keiner, Jesse.
Naja, schon, weil es wird am Wochenende wird man das dann ja schon, werdet ihr ja schon ein Gespür dafür haben. Und eventuell finde ich ja auch Personen in Zürich, die in der Woche einen Teil davon übernehmen können oder die mich gut genug kennen, um da im Zweifel einschreiten zu können. Und so viel können Außenstehende eh nicht machen. Also die Möglichkeiten von Außenstehenden sind ja sehr limitiert. Von daher muss halt auch einfach realistisch betrachten, dass wenn ich, also was das konkret heißen würde, halt weniger zu machen, es wären halt einfach nicht akzeptable Folgen zum Teil. Gerade wenn ich 50 Stunden in der Woche studieren muss und dann praktisch das darüber hinaus runterzufahren, würde halt heißen, ich mache eigentlich für Wochenendrebellen gar nichts mehr. Das wäre halt einfach nicht akzeptabel, weil dann funktioniert dieser Plan nicht. Und wenn mein Plan nicht funktioniert, dann bin ich unglücklich und dann setzt ein Kreislauf ein, aus dem man schwer wieder rauskommt. Deswegen ist das schon der richtige Weg. Und wie gesagt, wenn dann mal etwas funktioniert, dann gibt es ja auch wieder Kraft, von der man eine Zeit lang zehren kann. Der Film war so ein einschneidendes Erlebnis. Die Reisen jetzt mit dem Buch und die Auftritte, die Medientermine, jetzt das Abitur, das ich geschafft habe und wenn ich dann in einem Jahr an die Basisprüfung schreibe und sie bestehe, das sind ja auch alles Meilensteine, die dann einem wieder Energie geben. Und so wird das Stück für Stück durchgezogen, bis zum Ende.
Das leuchtet mir komplett ein und ich kann das auch total verstehen und nachvollziehen und werde das mit allem, was ich kann, an jeder Stelle immer unterstützen. Nichtsdestotrotz, wenn du es dann auch hinsichtlich der Unterstützung oder der Wirkung nach außen beziehst, sollte es mathematisch keine Überraschung sein, dass je länger du lebst, umso größer dein Einfluss.
Ja, aber ich tue auch aktuell sehr viel dafür, dass ich lange lebe.
Wie viel Sport treibst du so pro Woche?
Sport treibe ich nicht besonders viel, aber ich bin recht viel in Bewegung. Es ist nicht so, dass ich viel sitze. Sport ist sicherlich eine Möglichkeit, die man noch optimieren kann, die ich auch noch optimieren möchte. Das ist mein Ziel, aber ich bewege mich recht viel, ich bin recht aktiv und einfach, es ist schon so, dass bei der Anzahl der an Schritten, da ist schon ein großes Potenzial, die Lebenserwartung zu erhöhen. Natürlich kann man damit auch wirklich intensiven Sport im Sinne von Kraft oder etc. nicht vollständig kompensieren, aber auch das ist etwas, was ich noch machen möchte, aber das ist auch ehrlich gesagt fast, dass ich zu wenig Sport mache und dass ich zu viel Stress habe, das sind eigentlich auch die einzigen Risikofaktoren, die ich habe. Ansonsten achte ich eigentlich sehr umfassend auf alles. Also ich würde sagen, ich habe einen deutlich gesünderen Lebensstil als die meisten Menschen in meinem Alter.
Das steht überhaupt völlig außer Frage, aber gerade so bei den Thematiken finde ich, also ich finde es bei Sport relativ extrem, aber das kannst du besser einschätzen, dass du ja auch eigentlich nie so richtig irgendwie mal so ein gewisses Maß an Muskeln hast.
Das stimmt.
Du hast ja auch in der Jugend nicht das, was ja sonst eigentlich alle machen, Tischtennis, Tennis, Fußball, Handball, sonst irgendwas, wo so ein bisschen was an Muskelmasse irgendwo auch aufgebaut wird. Das ist das das ist das eine. Und das zweite habe ich vergessen. Das war eigentlich viel schlimmer. Die fehlende Muskelmasse. Jetzt habe ich den zweiten Gedankenvorgang vergessen und der war eigentlich viel wichtiger. Hm. Kannst du dir das vorstellen?
Sehr ehrlich.
So ein alter Sack bin ich.
Ja, aber
am besten ist, du machst auf Pause, dann kann ich auch mal kurz meinen Stuhl zurechtrücken und dann können wir an der Stelle weitermachen. Ich weiß es wieder, der Faktor Stress. Der Faktor Stress ist bei dir gesprochen. Ja einer, der sonst in der Intention, das will ich sagen, dass junge Menschen wenig Stress haben oder so, ne? Aber es ist halt A, glaube ich, eine andere Form von Stress und ich glaube halt, dass das bei dir A, in der Dosierung erstmal sehr, sehr hoch schon für mich wirkt und ich zusätzlich dann ja noch nicht berücksichtigen kann, die Themen, die dann wieder im Kontext des Autismus-Spektrums, Reiz, Überflutung etc., also all das, was drumherum, das sind ja Dinge, die ich überhaupt nicht greifen kann, was das zusätzlich an Stress bedeutet. Ich weiß halt nur, dass Stress grundsätzlich erstmal ist, was scheiße ungesund ist und ich weiß, dass du davon verdammt viel hast, seit vielen, vielen Jahren jetzt schon und du bist ja, ich meine, du hast Stress seit deinem 11. Lebensjahr ungefähr, würde ich schätzen.
Ja, aber gut, aber das ist auch etwas, was ich die, also das ist halt das Verschulden meines Umfelds. Das ist halt, mein direktes Umfeld, sondern nicht mein direktes Umfeld, nicht meine Familie, aber halt meines Umfelds, der Gesellschaft insgesamt. Ich meine, was erwartet man, dass junge Leute keinen Stress haben? Das ist so, du wirst in die Welt hineingeboren und dein Umfeld übergibt dir, hier hast du deinen Planeten, wir haben ihn so stark mit CO2 angereichert, dass er eine Art tickende Zeitbombe ist und es ist deine Aufgabe, das zu lösen. Viel Spaß. Und dann sich wundern, dass eine junge Generation Stress schiebt. Also das, man ist halt einfach in eine Welt hineingeboren, die in einem Zustand ist, der sehr stressauslösend ist.
Also du kannst es ja auch halten wie jeder andere vernünftige erwachsene Mensch und einfach sagen, morgen geht die Welt nicht unter.
Ja, ist aber halt falsch.
Wieso, morgen geht sie wirklich nicht unter?
Ja, aber was soll diese Aussage? Ich weiß, dass das ein Zitat ist, aber was soll die Aussage überhaupt? Und
das weiß ich nicht.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich weiß weder, was ich zu dem Punkt morgen, ist es weniger schlimm, wenn sie übermorgen untergehen würde oder in 10 Jahren? Und was heißt untergehen? Ist alles, was nicht ein Weltuntergang ist, okay? Also, naja. Ich weiß nicht, wie andere das hinkriegen. Ich habe da auch sehr viel, das ist eines der Themen, über die ich sehr, sehr viel nachdenke, über die ich mich auch mit Menschen unterhalte praktisch, weil es für mich nicht erklärlich ist, wie man ein in Anführungszeichen normales Leben oder das, was Leute als normales Leben bezeichnen, führen kann in der aktuellen Zeit. Und ich weiß nicht, ich kann das schwer verstehen.
Also du hast ja ganz unterschiedliche, völlig unterschiedliche Gruppen. Also es gibt ja nicht nur, ich stehe morgens auf und muss überlegen, wie ich die Welt verbessere. Und die stehen morgens auf und sagen, mir ist die ganze Welt scheißegal, ich mach so und so, sondern du hast ja erstmal ganz, 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 ganz viele Menschen, die eigentlich so, glaube ich, aus ihrem, die sich sehr, sehr schwer tun, aus ihrem eigenen Kosmos heraus zu blicken und dann gleichzeitig noch in die Zukunft zu blicken. Das ist ja auch alles total abstrakt. Ich meine, du siehst es doch du siehst es eigentlich bei total vielen Katastrophen immer, wie lange, überleg mal, wie viele Menschen bei Tsunamis dann noch weiter erstmal ins Meer reingehen, weil sie sich so faszinierend für, die fragen sich nicht, scheiße, hier stimmt irgendwas nicht oder so, sondern, oh, guck mal, geil, und gehen noch weiter drauf zu. Und bei allen anderen, alles, was so Naturkatastrophen sind, ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie häufig das ist, dass dann Leute sagen, oh, morgen Hurricane gucken und so weiter.
Dieses Video. Scheiße, ich schwimme auch. Jetzt habe ich richtig ein Problem, ey.
Ja, genau, stimmt. Ja. Das Video, was du auf Instagram geteilt hast, von dem Mann, der ins Hochwasser gefahren ist, ja, und das erst als Action-Tour verstanden hat, bis sein Auto plötzlich selbst schwamm. Und das ist eigentlich das perfekte Abbild dafür, wie es ablaufen wird.
Ja.
So, und das liegt ja nicht nur, also das nur kann man streichen, das liegt ja nicht an einer Dummheit des Individuums oder irgendwie sowas.
Vermutlich.
Das ist eher so eine,
wenn so eine, alle so Menschen schlauer wären.
Kollektivdummheit, Kollektivnaivität, irgendwie sowas, dass der Einzelne für sich sowieso weiß, naja, also ob ich nun was ändere, der andere muss es ja erstmal ändern, dann diese, also
das ja, ist, und da ist doch glaub, besser, die Einstellung zu sagen, ich gehe jetzt nach Zürich und krempel die Wissenschaft alleine um, zu sagen, ich kann gar nichts machen.
Ja, deine Motivation ist mir klar, nur ich wollte, weil du eben vorhin gesagt hast, du kannst das gar nicht nachvollziehen, wie Menschen da anders drüber denken.
Ich bin auch
ich wollte damit nur verdeutlichen, dass ich glaube, dass es ganz, ganz viele Blickwinkel gibt, die da erstmal ja so auch irgendwo nachvollziehbar sind.
Naja, ich weiß nicht, wenn man sich mit Psychologie beschäftigt oder so, dann kann man das vielleicht verstehen, aber intuitiv ist es mir nicht zugänglich.
So gar nicht?
Nee.
Okay. Und wenn jetzt so jemand kommen würde und sagen würde, du, Jason, hör mal zu, ich bin da absolut egoistisch, ich will mein Leben lang alleine bleiben, ich will auch keine Kinder und mir ist auch scheißegal, was nach mir passiert, aber ich finde trotzdem, ich habe es verdient, dass ich mir ein gutes Leben gönne. Und ich passe ein bisschen auf, dass ich es nicht übertreibe, also ich fliege nicht mit meinem Privatjet 50 Mal durch die Gegend, aber ich möchte schon als das, was so alle so als ein normales Leben bezeichnen, einfach führen und fertig.
Naja, wenn die Person tatsächlich sagt, ihr ist scheißegal, was nach ihr kommt, weil sie keine Kinder hat, dann ist das ein in sich konsistentes, also zumindest in sich konsistent. Also ich würde es besser verstehen können, als wenn eine Person total positive moralische Wertvorstellungen handelt, aber ich keinen Zusammenhang hinkriege zwischen dem, was sie tut und dem, was sie sagt. Das finde ich noch schwieriger. Das wäre in sich konsistent, aber ich würde dann wohl zu dem Schluss kommen, dass ich davon ausgehen muss, anhand der Daten, die mir vorliegen, dass das einfach eine zutiefst böse Person ist.
Also Menschen du, einfach das, nicht an das, sich das, gut sind. Das ist genau das, worauf ich aber hinaus wollte. Das heißt, du würdest das sagen, das ist für dich eigentlich ein böser Mensch.
Ja, also ich würde sagen.
Ja, ist ja vollkommen legitim. Ja, vollkommen legitim.
Ja, ich glaube nicht, dass
die ich glaube halt Menschen genau sind. Da ist so ein bisschen der Knackpunkt, wenn du jetzt.
Also es sind ja nicht die meisten Menschen. Die meisten Menschen sagen ja nicht, ihnen ist das egal, sondern die meisten Menschen sind ja Personen mit Wertvorstellungen, die
mir ging es aber speziell nochmal um diese Gruppe. Es gibt dann ja, natürlich gibt es noch die Gruppen mit, ich glaube das Ganze nicht. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich derjenige bin, der richtig viel Asche macht bis dahin, weil dann kann ich mir bis zum Schluss vielleicht noch den sichersten Platz leisten. Auch das spielt eine Rolle. Ich meine, warum haben wir denn in der Schweiz jetzt ein florierendes Geschäft mit Bunkern, die in die Alpen gebaut werden für mehrere Millionen Euro? Das ist ja sicherlich nicht, weil die Käufer glauben, was könnte irgendwas hier in den nächsten 200, 300, 400 Jahren passieren, was mir oder meinen Nachkommen gefährlich werden könnte, sollte ich mir dafür vielleicht mal einen Bunker so in die Alpen einbauen lassen für mehrere Millionen Euro, ja oder nein? Ich meine, das ist ja in West, da gibt's ja schon auch ein paar andere Sicherheitsmaßnahmen, die Menschen treffen können.
Ja.
So. Von daher, ich kann das schon verstehen. Ich glaube halt, dass es da total viele Perspektiven drauf gibt. Und dass es sicherlich dann auch nochmal eine nicht kleine Gruppe von Menschen gibt, die unterbewusst, dann auch vielleicht den bequemeren Weg gehen. Und das auch ganz gerne vergessen, all die Probleme und so weiter. Ja, das
ist aber
der Punkt.
Aber wenn da diese Inkonsistenz in sich ist, also nicht dieses, ja, mir ist das egal und ich handle auch so, dass es mir egal ist, sondern Personen, die positive Wertvorstellungen haben, also Wertvorstellungen, die mit meinen übereinstimmen, die auch in ihrem Alltag, wenn sie mit irgendwas konfrontiert sind, die durch Leid, wenn sie das sehen, sehr bestürzt sind, die Menschen in ihrem Umfeld auch helfen, aus Nächstenliebe und Altruismus, aber dann halt doch im Großen und Ganzen bei Verhaltensweisen, die weniger direkt Leid nach sich ziehen, sich vollkommen anders verhalten. Das ist das Rätsel. Das ist das, was ich mich intuitiv nicht folgen kann. Und auch diese Verdrängung. Also ich weiß nicht, wenn ich mir so vorstelle, angenommen, wir wüssten jetzt im Jahr 2060 wird ein großer Asteroid die Erde treffen und wird 1 Milliarde Menschen töten. So. Und dann würden wir morgen in den Nachrichten lesen, würden wir eine Woche später dann das wieder vergessen haben und normal weiterleben?
Kommt drauf an.
Ob du 2060 noch lebst. Also es würde die Welt einteilen in diejenigen, die 2060 noch leben und diejenigen, die dann schon nicht mehr leben. Oder was meinst du?
Nein, ich überlege gerade, das ist doch, da ist, ich kann mir grob vorstellen, in welche Richtung du hinsichtlich einer Metapher vergehen willst, aber es ist doch bei einem Asteroiden, das ist doch noch völlig einfacher, weil das ist ja nun wirklich etwas, wo ich ja nichts ursächlich verursacht habe.
Nee, aber es geht ja um die Frage, ob man dieser Verdrängung, kann man das
Der Effekt würde doch in dem Moment dadurch nur entstehen, dass diese Anzahl an Menschen von heute auf morgen gestorben ist. Das ist ja der Unterschied ja. dann im Vergleich zu den Folgen des Klimawandels, ja. die ja vorher erstmal, und das wird ja die viel schlimmere Phase, geht ja, also natürlich ist auch das etwas, wovor ich mich fürchte, wobei 2060, toi toi toi, könnte ich ja das Glück haben, ja. dass ich das gar nicht mehr erlebe insgesamt, so in der Eskalationsstufe.
Ja.
Aber die Eskalationsstufe, die ich wo ich mir sogar sehr, sehr sicher bin und sehr, ich weiß gar nicht, ob man da das Wort optimistisch nutzen sollte, dass ich die noch erlebe, ist, dass dass es Kriege um Ressourcen unterschiedlichster Art geht.
Ja.
Und dass das auch wieder um dass es um das Gewinn von Boden, von Raum, also Raumnahme von Nazis in haben wir jetzt schon in vielen ja. Dörfern und im Umkehrschluss, aber auch Kriege, wo es um, oder Angriffskriege, Russland, Ukraine, diese ganzen Themen insgesamt. Dazu Kriege, wo es rund um Ressourcenknappheit ja. geht, und da haben wir das wird ja definitiv um ein Vielfaches schlimmer, ja. als es jetzt ist. Das ist ja klar. Gleichzeitig hast du aber Politiker, die dir das davon vorstellen, wenn ihr uns wählt, dann ist der Wohlstand gesichert. Das heißt, es gibt ja immer noch dieses wilde Versprechen, dieses Wohlstand, den alle wollen ja. insgesamt. Ja, den eigentlich alle einerseits haben, so wird es ja einerseits zum Teil verkauft, und der nur so und so gehalten werden ja. kann. Die Maßnahmen wiederum, aber dann ja eigentlich eher darauf abzielen, was kann man den Ärmsten der Armen noch ja. wegnehmen, irgendwo so ein bisschen. Um die Reichen noch reicher zu machen.
Ja.
Auch aus dieser Situation heraus, morgens aufzustehen und zu sagen, hurra, ich mache heute die Welt wieder ein bisschen gerechter, da kann ich total nachvollziehen, wenn man sagt, meine Chance sehe ich im wissenschaftlichen Bereich, dort vielleicht was tatsächlich zu verändern insgesamt. Ich habe aber auch total ein Verständnis für Menschen, die zumindest morgens aufstehen und sich eher überlegen, wie komme ich heute durch den Tag so.
Beides geht gleichzeitig, kann ja. ich sagen, aus eigener Erfahrung.
Ja, aber es ist halt, und das meine ich überhaupt nicht böse, ich will auch diese Diskussion anfangen, die ist aber auch davon genährt, dass du dich nicht damit beschäftigen musst, wie du deinen Lebensunterhalt finanzierst.
Ich glaube, wenn ich meinen Lebensunterhalt selbst finanzieren müsste, würde das es würde viel an meiner Situation ändern, aber es würde an der
Priorisierung
meiner Probleme nicht viel ändern.
Das ist mir klar. Aber was diesen langfristigen Plan auch und die Ausrichtung geht insgesamt, das meine ich insgesamt. Das ist, glaube ich, etwas, was und das ist ja auch kein Geheimnis, dass es bis vor 20, 30 Jahren war das ja sogar noch der Normalfall, dass man gegebenenfalls bis 20, 30 Jahren ist ein blödes Beispiel, 50, 60 Jahre, nehmen wir mal lieber, dass man sehr, sehr schnell in Arbeit kommen musste als junger Mensch insgesamt. Also dass die Möglichkeiten rund um Studium, die sind ja schon auch nicht so. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man studieren kann.
Das
meine ich insgesamt. Aus unterschiedlichsten, Gründen heraus. Bei mir lag es am fehlenden Intellekt einfach und an übermäßiger Faulheit definitiv zusätzlich. Aber ich hatte auch gar keinen Bock mehr auf Schule. Ich wollte tatsächlich lieber irgendwas machen. Ja. Von daher, ob das nun dann richtig, falsch, das weiß man ja dann meistens erst später. Und dann ist es ja irgendwann so, guck mal, ich habe dann die Mami kennengelernt, wir hatten unsere eigene Wohnung. Das sind ja alles Momente, wo du dann eigentlich Situationen hast, wo du nicht sagen kannst, so, das machen wir jetzt nochmal komplett alles anders. Ich gehe jetzt nochmal studieren und warte mir auch, geht nochmal, macht nochmal dies oder das. Das funktioniert ja dann gar nicht mehr.
Das stimmt, aber...
Weißt du, also wenn du dann einmal ich würde es gar nicht Hamsterrad nennen, weil das dann immer so negativ konnotiert ist oder so. Aber wenn du dann einmal drin ist, ist es dann schwer, weil du ja dann auch für andere Verantwortung, und darauf wollte ich hinaus, dann ja auch irgendwann, natürlich wird es irgendwann die Situation auch geben können, wo Mami und ich sagen, scheiß drauf, wir reißen den ganzen Bums hier nieder, wir hauen jetzt ab nach Costa Rica und machen dort eine Cocktailbar auf. Hätte ich mit der Mama gemacht.
Ja.
Wenn sie das gewollt hätte.
Ja.
Wir haben dann nicht drüber gesprochen, aber ich hätte es jetzt gemacht insgesamt. So, das ist aber ja dann, als du zum Beispiel 4, 5, 6 warst oder als Alani noch dazu kommt, spätestens dann ist das ja eine Situation, wo man sagt, so eine Cocktailbar in Costa Rica mit zwei Kindern ist dann definitiv etwas, was man dann nicht mehr macht insgesamt. Was nicht heißen soll, dass ich das bereue, die Bar in Costa Rica gemacht. Ich will nur damit sagen, dass das, was du eigentlich immer ja auch so ein bisschen verurteilst, diese standardisierten Lebensabschnitte, in die man rein muss, in denen bin ich ja ganz normal drin.
Ja.
Und ich ist ja auch nicht so, dass ich das total schlecht oder schlimm finde insgesamt, sondern jeder dieser Schritte bedeutet mir ja auch heute noch sehr
viel. Sie sind ja auch nicht schlimm, sie sind nur schlimm, wenn Leute, wenn fremde Leute oder auch Verwandte sie dir versuchen zu verkaufen oder aufzudrängen oder es geht immer um Fremdbestimmung, das ist das, was ich schlimm finde. Und ja, der Gedanke, den du gerade gesagt hast, dass man dann ja plötzlich für andere Verantwortung nimmt, der kam ja auch. Ich habe ja mal in Chaos auf Augen, habe ich ja auch geschrieben, dass ich mir durchaus vorstellen, also dass es eine Option wäre zumindest, dass ich irgendwann mal ein Kind adoptiere, ob alleine oder mit Freunden oder in irgendeiner beliebigen anderen Konstellation. Ja. Aber ich bin auch, also ist es nach wie vor eine Option. Ich schließe das nicht aus. Ich habe ja auch keinen Grund, irgendwas voreilig auszuschließen oder festzulegen. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, der mir auch in den Kopf gekommen ist, dass ich niemals in eine Lage kommen darf und auch niemals könnte und dass das ein sehr großes Problem werden könnte, dass ich die Interessen eines einzelnen Menschen und wenn es mein Kind ist, vor die Interessen der Menschheit als Ganzes und der Gemeinschaft stelle und dass ich immer gegenüber meiner Spezies eine genauso große Verantwortung empfinden würde wie gegenüber meinem Kind und dass das vielleicht auch ein sehr guter Grund ist, keines zu adoptieren. Alles Gedanken, die noch viel Zeit haben, aber ja, das ist mir auch in den Kopf gekommen. Das ist das, was du letztlich gerade geschildert hast. Sobald man Verantwortung für andere übernehmen kann das dafür sorgen, dass es schwieriger wird, dem eigenen moralischen Kompass zu folgen. Und das ist ein Konflikt, eine Konfliktsituation, der ich mich nicht aussetzen will eigentlich.
Okay.
Aber da geht es ja eh um die weit entfernte Zukunft. Das sind andere
Sachen im Kopf. Um Gottes Willen, wir sind auch jetzt in unterschiedlichste Richtung, aber das passiert uns ja immer mal wieder, wenn wir wie hat Opa gesagt, wenn Papsi wieder labert.
Ja.
Das passiert halt manchmal, ich kann es nicht ändern. Aber jetzt haben wir auch ganz schön lange gesprochen, ne?
Stimmt.
Und das eigentlich nur über ein einziges Thema.
Das war halt sehr vielseitig.
Ja, nein, das war auch total spannend. Ich habe dir auch sehr, 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 sehr gerne zugehört. Wir kamen, wir sind eigentlich auch noch nicht fertig, weil wir sind ja eingestiegen eigentlich über deine Gefühlslage im Hinblick auf Zürich. Das war die Frage, die uns quasi so ein bisschen von diesem Pfad abgeführt hat in unterschiedliche Richtungen. Und hatte dann ja, welches konkrete Beispiel hatten wir denn da? Wir hatten noch sogar ein konkretes Beispiel genannt, wie du das und das in Zürich lösen willst.
Es ging um Stress und darum, dass ihr Stress, häufig...
Dass die Mami so als Barometer dient, genau. Aber wer, dann macht das macht die Mami am Wochenende.
Ja.
Wer bezieht denn das Bett?
Das werde ich schon lernen.
Das machst du? Wer kocht denn das Essen?
Das ist ein Problem, hast du recht. Da werde ich gucken müssen. Mittags werde ich versuchen, in der Uni halt was zu bekommen.
Ja.
Ich hoffe, dass ich mich draußen hinsetzen kann, dass es einen Außenbereich gibt, sonst habe ich ein ganz anderes Problem noch. Und abends werde ich wohl... ich hoffe, dass ich vielleicht dass es irgendwie so Dinge gibt, die in großen Portionen gemacht werden können, damit ich halt, weil ich auf keinen Fall jeden Abend irgendwas machen kann und ich kann mich ja auch nicht überwiegend von Fertignahrung ernähren. Das ist ja auch gesundheitlich dann irgendwann ein Problem. Das heißt, ich werde irgendwie gucken, dass ich große Portionen hinkriege und das.
Aber das heißt, du gehst da schon grundsätzlich mit dem Gedanken dran und sagst, okay, scheiße, ich muss jetzt mir auch Essen kochen.
Wie sonst? Also es wird ja irgendwie, ich versuche möglichst viel drumherum zu kommen, wie es nur irgendwie geht.
Ja.
Ich weiß nicht, inwiefern ich auch manchmal vielleicht von zu Hause was dorthin mitnehmen kann oder mal gucken, wie das funktioniert. Oder wenn jemand vielleicht vor Ort ist.
Ist das so mit Haushalt?
Da denke ich gar nicht drüber nach, weil wenn, also was konkret meinst du mit Haushalt?
Naja, also wenn du... Es gibt die Variante 1, du kaufst dir so viele Teller, dass du sie nie abwaschen
musst. Ach so abwaschen und so. Ja, das werde ich tun.
Und Staubwischen in der ganzen Wohnung?
Sobald es mich stört, mache ich das. Aber
okay, das könnte ein anderes Level dann sein, meinst
du? Ja, genau. Ist dann ja auch nur so, der einzige Maßstab ist, fühle ich mich hier wohl. Sobald ich mich nicht mehr wohlfühle. Das ist ja
vollkommen legitim.
Ja.
Und da bin ich gespannt, wenn ich dich das erste Mal irgendwie so nach vielleicht auch mit einem gewissen Zeitabstand, wenn ich dich dann mal besuche, wie sich unsere Level so treffen. So.
Ich hoffe ja auch, dass, klar, ich komme jedes Wochenende hier rüber, aber ich hoffe ja schon auch, dass... zumindest eine Person von euch, dass das häufiger mal auch nach Zürich kommt.
Also ich kann es halt, zum jetzigen Stand heute kann ich es wirklich noch gar nicht abschätzen, wie das alles überhaupt funktioniert. Ich meine, wir beschäftigen uns ja schon jetzt ein Weilchen insgesamt so mit all den Themen, also so drumherum, aber es ist halt schon auch ein üppiges Päckchen, so dass ich so über das Thema, wenn du dann erstmal da bist und eine Wohnung und ein Dach über dem Kopf hast und in diese Uni morgens hingehst und ich weiß, der kommt abends wieder zurück und der ernährt sich dann von irgendwas, das ist erstmal noch ein, für mich so ein langer Weg, dass ich mir noch nicht so Gedanken gemacht habe, wie lösen wir dann im Anschluss so Sachen wie Besuche in die Richtung oder in die Richtung.
Das ist eher in meinem Kopf.
Das verstehe ich total, aber das ist ja zusätzlich auch ein Punkt, dass wir sagen, das ist ja Finanzierungsschritt 2 dann insgesamt, wenn wir das hinbekommen, ja, dass du das dann machen kannst, dann kommt ja dann noch, ja so, jetzt noch einmal die Woche Mami oder Papsi da runterfahren. Ich meine, das kostet auch Geld.
Ja, nur also, das Problem ist, dass bestimmt, also klar, dass ihr jetzt auch noch runterfahren könnt, das ist schon wieder fast eher optional, aber die Tatsache, dass ich regelmäßig nach Hause fahren können muss, ist ja eine unverhandelbare Bedingung. Also wenn wir das nicht finanzieren können, dann scheitert das Gesamtprojekt.
Nein, das haben wir ja gesagt, dass wir das gedanklich mitplanen müssen. Das stand ja völlig außer Frage. Aber es ist etwas, das ist aber auch tatsächlich, wenn man es dann nüchtern betrachtet, aufs Jahr gesehen, nicht die Summe, die es entscheidet.
Nee, das stimmt.
So, du kriegst die Bahncard 100 für den deutschen Teil und dann brauchst du für Schweiz noch die deutlich kleinere Strecke insgesamt. Das ist auch für die nächsten, das sind im Schnitt 250 Euro im Monat. Ja, das ist definitiv auch Geld. Das ist aber in Anbetracht des Gesamtpakets halt dann zu verkraften oder zu verschmerzen insgesamt. So, das meinte ich damit. Und die Reisekosten von Mami oder von mir, wir halten halt keine Bahncard 100. Mhm. Die sind also insgesamt schon wieder dann doch ein bisschen anders zu betrachten. Stimmt. Unabhängig vom zeitlichen Aspekt, dass es dann etwas ist, dass es bei mir bedeuten kann, ich fahre runter und muss eigentlich den nächsten Tag dann schon wieder hoch. Das heißt, dass auch die Zeit dazwischen nur sehr, sehr wenig ist und es sich nicht lohnt, in Anführungszeichen. Ja. Das ist so. Aber das lässt sich alles nicht jetzt noch gar nicht sagen.
Nee.
Das Einzige, was ich dir sagen kann, wenn die Situation kommt, dass du da unten stehst und sagst, ich kriege das hier nur hin mit einem von euch, zumindest irgendwie unter denen und denen, dann werden wir immer eine Lösung finden.
Ja, klar.
Immer irgendwie werden wir es dann auch gelöst bekommen. Das wird wieder von allen ein wenig Kraft und Geduld erfordern, von allen Beteiligten, aber irgendwie haben wir das ja immer hingekriegt.
Genau.
Wobei ich da jetzt echt einen anderen Respekt vorhabe als vor allen anderen Dingen, die wir so angegangen sind.
Ja, stimmt.
Das ist schon eine andere Hausnummer, weil es auch nicht alleine mit Willen zu lösen ist.
Ja.
Also andere waren immer Sachen, die konnten wir mit Willensstärke noch gegebenenfalls lösen. Das ist hier ein bisschen schwieriger. Darf ich einen offiziellen Vorschlag machen?
Ja.
Wir haben eigentlich vorgehabt, jetzt noch zu sprechen über unsere Lesung in Bremen.
Ja.
Über deinen Ausflug nach München zum Eröffnungsspiel der EM. Gleichzeitig wollten wir ein bisschen über die EM insgesamt sprechen. Dann wollten wir noch sprechen über deinen Geburtstag. Das heißt, das könnte eine Folge werden, die weit über 2 Stunden dauert.
Ja.
Während gleichzeitig drinnen die Mami ganz allein jetzt Albanien gegen Spanien gucken muss. Das heißt, die Überlegung wäre, wir machen doch hier Cut und zeichnen einfach dafür früher diese Woche nochmal auf, dass wir nicht so lange warten, sondern gucken, dass wir früher diese Woche nochmal aufzeichnen und machen dann noch Lesungen, dein Geburtstag und so ein bisschen EM.
Können wir machen.
Können wir das so machen. Dann trinken wir jetzt noch einen letzten Schluck Astrid's Malz.
Und wir geben uns noch einen...
Oh ja, das müssen wir auch noch machen.
Ja.
Aber dann trinken wir erst einen Astrid's Malz und dann erklärst du, wieso, weshalb, warum. Denn Astrid ist eine unserer neuen Unterstützerinnen auf Steady, einer Plattform, wo man auf unterschiedlichste Art und Weise sich kleine Wochenendrebellen-Paketchen sichern kann. Und Astrid hat sich ein Paket gesichert, wo sie als kleines Dankeschön und als kleine Gegenleistung eine Malzbiertaufe bekommt. Und da wir ja heute nicht das Malzbier der Marke XYZ trinken wollen können, auch aus werberechtlichen Gründen, trinken wir dementsprechend immer das Malzbier, das benannt wird nach einem unserer Unterstützer. Vielen Dank an Astrid und Prost, Astrid's Malz. Lecker. Schmeckt irgendwie ähnlich wie letzte Woche, aber gut. Ja, und dann gibt's noch, kann man das eine neue Kategorie nennen oder ist das einfach ein Testballon oder willst du einfach vielleicht mal erklären so ein bisschen?
Das ist ein Experiment. Und zwar, da Papsi und ich haben uns in der letzten Woche irgendwie unterhalten über verschiedene skurrile Personen, die er mir gezeigt hat, die ich vorher noch nicht kannte. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das mal in den Podcast zu integrieren, weil ich sicherlich auch viele skurrile Personen kenne, die Papsi nicht kennt. Und dementsprechend wollen wir uns sozusagen ab und zu in dem im Wochenrückblick-Podcast sozusagen immer einen Namen einfach mitgeben gegenseitig. Und zu dieser Person sollen wir recherchieren und es werden skurrile Personen sein, zu denen es irgendwelche ziemlich...
Also skurril war nicht die Bedingung, ne?
Nee, aber was genau war die Bedingung wörtlich?
Die Bedingung war, der andere muss dann über diese Person recherchieren und dann dementsprechend beim... Also es muss keine Skurrilität sein, es wird wahrscheinlich häufig so sein, aber es kann auch einfach jemand sein, wo ich aus irgendeinem anderen Grund glaube, dass es nützlich oder gut wäre, wenn du zu dieser Person mal recherchierst und uns ein bisschen was dazu erzählst. Ja. Oder du halt denkst, da sollte sich der Papsi vielleicht mal ein bisschen reinfuchsen, um über diese Person was herauszufinden, was er präsentieren kann.
Ja.
Um dann einfach zu gucken, ist das A, das, was ich präsentiere, das, was du erwartet hast, das könnte man dann aufklären, und B, lernen wir so vielleicht einfach ein paar spannende Menschen kennen, jeder von uns, beiden zumindest auf jeden Fall, wo man vielleicht nicht so automatisch thematisch drauf kommen wird.
Ja.
Ja? Und du hast jetzt jemanden für mich ausgesucht.
Ja, und du für mich.
Ja.
Ja.
Wen hast du denn für mich ausgesucht?
Sollen wir das praktisch immer sagen?
Ach so, weiß ich nicht. Davor? Oh, da haben wir jetzt gar nicht drüber nachgedacht, nee. Ne?
Aber was können wir machen?
Dass wir es sagen?
Ja.
Ich überlege gerade, was für einen Nachteil hat das? Eigentlich gar keinen.
Nein, nee.
Außer wenn wir es dann wieder nicht machen, wenn wir es wieder nicht
einhalten,
dann gibt es wieder Ärger, weil das ist auch schon ein paar Mal passiert, dass wir irgendwas angekündigt haben, was wir dann machen und dann haben wir es vergessen.
Ja, dann haben wir es 3 Folgen später gemacht.
Okay. Das, ja, gut, und es hätte den Vorteil, dass wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, was, das ist ja eine beschissene Idee und dann vielleicht aber den Namen spannend findet, dann, ja. Oder umgekehrt.
Ja.
Zumindest halt weiß, bei dem Namen habe ich keinen Bock mehr.
Ja.
Ja. Dann sag mal.
Paul Erdös.
Paul Erdös?
Ja.
Wie schreibt man Erdös?
Ein ungarischer Name, also E-R-D, dann so ein Ö mit 2 schrägen Punkten und dann S.
Wie war der Vorname?
Paul.
Paul. Paul Erdös. Ja gut, da könnte ich eigentlich so aus dem Stegreif schon dazu sagen, aber gut, das ist mir natürlich dann jetzt ein bisschen peinlich, wenn du dann meinen Namen hörst, weil ich hatte jetzt einen Namen genommen, den du zumindest schon kennst und ich aber trotzdem gedacht habe, es ist vielleicht nicht schlecht, ein bisschen mehr über den mal zu präsentieren. Ich habe mich für Eric Cantona entschieden. Weil als wir, ich glaube den Tag zuvor oder den Tag nachdem wir darüber gesprochen haben, hattest du das T-Shirt an.
Stimmt.
Mit dem Eric Cantona Tritt. Und ich glaube, dass hinter diesem Mensch ja ein bisschen mehr steckt als nur ein Tritt, von dem wir alle sprechen. Und ja, all die ganzen Wissenschaftler, die mir eingefallen sind, da habe ich gedacht, die kennst du wahrscheinlich alle schon. Deswegen habe ich Eric Cantona genommen. Du schreibst mir nachher nochmal den Namen auf, weil du bist uns wahrscheinlich wieder 3-mal vergessen. Und das heißt aber, wenn wir diese Woche jetzt dann nochmal den Wochenrückblick aufzeichnen schon, dann müsste ich dann schon zu dem guten Paul schon ein bisschen was sagen können. Okay. Und der ist nicht irgendwie ungarischer Mittelfeldspieler oder so, sondern das geht so in die wissenschaftliche Richtung wahrscheinlich. Der Paul. Ja, dann beschäftige ich mich jetzt mal mit Paul.
Ja.
Und du kannst ja, ich weiß nicht, hast du noch was zum Abschluss? Irgendwie?
Ich denke nicht.
Nee? Nee, ich denke auch, wir haben's.
Nee, wir müssen Spanien, Albanien gucken.
Ja, hast du das erste Tor schon verpasst.
Echt?
Spanien führt schon. Dann drück mal auf Stopp, du bist ja heute der Aufnahmeleiter hier.